Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtischparolen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin. Ich habe keine Stimme mehr. Warum, kann ich jetzt versuchen zu erklären. Das hat zwei, drei Gründe, mache ich aber gleich. Erstmal moin Kuba, schön, dass du da bist. Und du weißt, ich kann nicht reden, also musst du heute den Bums hier übernehmen. Ne? Kriegst du das hin?
Ja, wenn ich muss, schon.
Ja, sehr gut. Ich war am Wochenende in London bei den London Games und habe mir zusätzlich noch eine Erkältung eingesammelt und kalt im Stadion sitzen mit so einem Aufschwellen Erkältung und einem SV Werder Bremen, der sich nach 45 Minuten 0-1 von Darmstadt 90 eingefangen hat, dazu geführt, dass ich so geschrien habe, dass ich nicht mehr konnte. Wie war dein Wochenende?
Ich war am Samstag auch mal wieder im Stadion im Volkspark und vor zwei Wochen hatte ich ja noch Spaß. So, der Auftritt hat mir gefallen, aber ich sag mal so, diese Woche, das war okay. Nix. Und vor allem wäre es auch echt besser gewesen, glaube ich, wenn der HSV zu 11 gegen 11 gespielt hätte und ich ein Mann mehr hätte über 70 Minuten, weil die können das einfach nicht.
Weißt du, was ich mich immer frage?
Das hat man wieder mal gemerkt.
Wenn wir diese Intros machen, so, das ist ja kein Fußball-Podcast, deswegen habe ich mir ja Fußball-Podcasts quasi eingerichtet, um da sowas zu machen. Unsere Gäste, die wir heute haben, ich habe keine Ahnung, ob die Fußball-Affinität haben, das macht es doch noch schlimmer, wenn sie dann aber keine haben, weil dann müssen sie sich unser Gequatsche hier anhören. Deswegen kommt jetzt immer der Raum, in dem du vorstellen kannst, wer es ist, und jetzt ist es an dir, Lobhudeleien loszulassen, damit sie sich gewürdigt fühlen. Und dann testen wir mal, ob sie mit uns mitleiden können, wenn wir über Fußball reden.
Ja, das werden wir mal sehen. Wir haben heute zwei sehr, 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 sehr nice Gäste dabei, auf die ich mich persönlich sehr freue. Zum einen haben wir Gianni Suave am Start, Rapper aus Frankfurt am Main, gewann 2016 den Rap-Text-Contest von Chapter One und Spin-Up. Dieses Ereignis.
Ich erinnere mich.
Ja, ich erinnere mich auch. Und tatsächlich weiß ich, dass ich 2017 einen Artikel über dieses Rap-Text-Turnier geschrieben habe. Und da habe ich einen Artikel über Infinite geschrieben und dachte bis eben gerade, dass es da einen Gewinner gab. Aber es gab 2016 tatsächlich zwei Gewinner. Einer davon war besagter Infinite und zweiter Sieger war Gianni Suave.
Erstmal moin und schön, dass du da bist.
Guten Tag.
Servus. Ich erinnere mich an die ganze Chose. Können wir sicherlich leider mal drüber reden.
Das war, ja, stimmt, du warst ja sogar Juror, ne?
Juror die ganze Zeit. Ich glaube, ab Nummer 2 oder so war ich immer mit dabei. Aber den ganzen Kram, die heißen Diskussionen, habe ich noch miterlebt. Das war gut. Aber wir haben noch einen zweiten Gast.
Wir haben auch noch einen zweiten Gast, der auch das ein oder andere Mal schon öfter mal hier bei uns von uns erwähnt wurde. Tom Hanks, wir begrüßen dich. Rapper aus Hamburg. Musikalischer Partner mit Kwame, wahrscheinlich einer der besten Kombos, die ich in den letzten Jahren gehört habe.
Danke.
Hat am Freitag seinen neuen Song Snitch rausgebracht, damit die Promophase zur Gib dein Geld EP eingeläutet, die am 5. November erscheint. Und wir begrüßen dich natürlich auch recht herzlich. Was geht ab, Tom?
Ja, moin. Hast du richtig gut auswendig gelernt, die Daten.
Ja, sehr gut. Aber das ist ja sein Job auch, dann dafür zu sorgen, dass hier erstmal die Fakten geliefert werden.
Stimmt.
Ich freue mich, dass wir uns mal persönlich kennen. Ich weiß nicht, sind wir uns schon mal über den Weg gelaufen? Ich glaube nicht, ne?
Ich glaube einmal bei irgendeinem FIFA-Event.
Aha.
Da war, ich weiß gar nicht, wer da gezockt. Rico, glaube ich, hat da gedaddelt. Da war ich auch. Und Quam hat auch gezockt oder sollte auch zocken irgendwie. Da war ich auch.
Ah, so geil. Okay, ja. Siehst du. Aber umso schöner, dass wir uns jetzt mal kennenlernen. Und vor allen Dingen auch zwei Gäste, die, genau wie du es gesagt hast, auf jeden Fall in der, nicht nur in der letzten kürzeren Zeit, sondern auch schon in den länger, guck mal, meine Worte sind bald alle, schon in den letzten Jahren immer mal hier und da auf sie aufmerksam gemacht haben, auch bei mir. Deswegen freue ich mich wirklich, mit euch heute ein bisschen auszutauschen. Wir haben natürlich aber diesen ersten Punkt, den wir nochmal besprechen müssen, auch wenn es nur kurz und knapp ist, aber als aus einem Contest heraus zu gehen und eine Musikkarriere zu machen, ohne wahrscheinlich zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Aber wie fühlt sich das an, so nach ein paar Jahren rückblickend? War es ein richtiger Weg, über einen Contest zu gehen?
Also, um ehrlich zu sein, fühlt sich das gar nicht an, als würde ich aus einem Contest kommen, weil wir haben, also das weißt du ja bestimmt noch, wir haben ja den Vertrag nicht unterschrieben, den wir gewonnen
genau.
haben. Und ich bin da ja auch reingerutscht. Ich habe ja meinen ersten Song quasi einfach im Keller recorded mit so einem Rode-Mic für ein Fuffi damals. Und dann bin ich so auf Facebook gewesen noch. Damals gab es noch Facebook. Da war stand, ja, es gibt jetzt einen neuen Contest von Universal und ihr könnt euren Track reinschicken und ihr kriegt Feedback von professionellen A&Rs. Und das war eigentlich der einzige Grund, warum ich das hingeschickt habe. Und ich dachte, okay, dann sollen die mir mal sagen, wie die Mucke finden. Und dann kam schon dieses Top 25 Video. Und das hat mich, also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und dann dachte ich mir, ja, okay, vielleicht ist das eine Chance. Ich war ja noch grün hinter den Ohren. Ich war noch kein richtiger Künstler oder Rapper. Und dann haben wir das mitgenommen und dann wurde halt aber schnell klar für mich und dann wurde es auch ein bisschen kompliziert, dass das eigentlich nicht der richtige Weg ist und hat dann ab dieser Top 5 Geschichte eigentlich schon angefangen, so die Zweifel aufzukommen. Da ist viel im Hintergrund passiert, viele Gespräche, viele E-Mails, da müssen wir auch nicht ins Detail gehen, weil sagen wir mal so, ich habe eine gute Feuertaufe für diese Industrie bekommen. Mhm. So, das war cool. Ich habe viel gelernt dadurch und habe es dann am Ende nicht gemacht und das ist die beste Entscheidung gewesen am Ende des Tages.
Ja, ich bin ja immer noch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich war ja dabei und ich habe dann auch die Jahre immer wieder auch interessante Typen getroffen, kennengelernt. Ehrlicherweise hat die Erfahrung ja gezeigt, dass es trotzdem nicht so das Sprungbrett für den Durchbruch ist. In keinerlei Hinsicht, obwohl ich immer noch darauf warte, dass es in Deutschland mal sowas auf dem Level gibt, wie, keine Ahnung, dieses Rhythm and Flow auf Netflix mit Cardi B und Chance the Rapper und so. Tom, hast du irgendwann mal so einen Ansatz gehabt eigentlich in deiner Karriere, dich einer Jury zu stellen?
Nee, also außer meinen Fans, die ja irgendwie dann doch die Jury sind.
Die härteste Jury im Zweifel.
Ja, also eigentlich nicht, nee. Ich glaube nicht, ich habe irgendwann mal Werbung gemacht für so ein Format, wo so Leute ihre Videos hochladen konnten. Ich weiß aber auch nicht mehr von wem. Ich glaube, es war nicht Snipes war das, genau.
Ich wollte gerade sagen, es ist nicht hängen geblieben bei dir auf jeden Fall.
Nee, also Snipes war das, ja, genau. Und da habe ich auch dann so ein Video als Ansporn für andere Künstler hingeschickt irgendwie.
Ja.
Und genau.
Am Ende des Tages hängt ja, also dieser Weg über so ein Jury-Thema, also über irgend so einen Contest, natürlich schon recht low, weil es ein Einstieg ist und du die Chance haben kannst, irgendwas zu machen. Was da zieht, und das ist so Dinge, wie du schon beschrieben hast, Tom, sind, wenn du eventuell Leute hast, zu denen du aufschaust, um dich an denen zu orientieren, um deinen Weg zu gehen. Da brauchst du jetzt keinen Contest, das kannst du auch einfach so machen. Aber da ist eigentlich das erste Thema, was Gianni mitgebracht hat, was ich ganz spannend finde. Du hast so ein bisschen über Vorbilder reden wollen. Erklär mal dein Thema und warum du das besprechen möchtest.
Also die Sache, die mich momentan als Künstler in der Industrie und die Art, wie ich die ganze Dynamik beobachte, quasi auch gerade so in der Pandemiezeit, am meisten umtreibt, ist halt so, wenn ich an die Mucke gehe, dann habe ich einen Anspruch daran halt, sagen wir mal, was Progressives zu machen, weiterzudenken, out of the box zu denken, aber auch ein Vorbild als Mensch für die Leute zu sein, die meine Musik hören. Ich habe ein gutes Beispiel dafür. Ich hatte mal so eine 30-Track lange Russ-Playlist. Kennt ihr Russ? Bestimmt, oder?
Mhm.
Und dann habe ich ein Interview von dem gesehen und der war voll cocky, so voll unsympathisch. Und nach dem Tag habe ich nie wieder Russ gehört, so, weil ich mir dachte, okay, der erzählt mir ja was auf seinen Tracks. So, der ist aber eigentlich voll der Vogel, ich lasse es halt mal lieber so. Und ich hatte jetzt die Tage ein paar interessante Gespräche auch mit Freunden, wo es darum geht, so was halt der Anspruch ist, wenn man Musiker ist. Es ist nur halt Mucke zu machen, das muss ja jeder auch für sich definieren. Macht man einfach Mucke, die Spaß macht? Macht man Mucke, die vielleicht was vermittelt? Und ich bin auch kein klassischer Politrapper, aber mir fehlt so ein bisschen, was heißt, mir fehlt eigentlich gar nichts, weil ich das, was es noch nicht gibt, das erlege ich mir dann auf und sage, okay, das kann ich erfüllen quasi. Mal wieder so ein bisschen Leute, die als Rapper und als Vorbild für Leute, also für Fans, für Kinder, aber für auch andere Erwachsene, die sich vielleicht lost fühlen, so mal die Eier in die Hand nehmen und halt mal wieder so für was stehen. Wisst ihr, was ich meine? So,
Ja, Tom, du nix?
Früher.
Ja, also voll, ich verstehe, was er meint. Voll, da bin ich voll bei ihm. So. Das ist irgendwie. Die Frage ist halt, die ich mir da gerade gestellt habe, ist so, wer ist dafür verantwortlich? Also wen meinst du Künstler, die das früher gemacht haben, oder meinst du neue Künstler, so wie wir, die dann so Vorbilder sein sollen? Oder,
ey, ich will auch niemanden, also es geht gar nicht darum zu sagen, ey, das ist scheiße, dass es das nicht gibt oder jemand ist schuld daran. So, es geht nur darum, okay, ey, was kann ich als Künstler dieser Szene überhaupt bringen? Weil ich brauche ja auch eine Existenzberechtigung. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich sage ja auch, okay, ey, wenn es mich gibt, dann muss es ja einen Grund dafür geben, dass es mich gibt und dass Leute auch nur mich hören wollen oder unter anderem mich hören wollen. Welchen Mehrwert bringe ich? Und was ist da so ein bisschen meine Mission? Und früher war halt so Hip-Hop noch, das hört sich jetzt dumm an, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine, so ein bisschen mehr Rock'n'Roll noch, weißt du, es gab Leute, die standen für was, die haben auf die Kacke gehauen, die haben Statements gemacht, die haben Moves gemacht einfach, wo man gesagt hat, okay, ey, der kriegt jetzt der Industrie nicht in den Arsch, um noch ein bisschen mehr Patte rausspringen zu lassen, sondern der ist, wer er ist. Und das hat eigentlich noch viel mehr seinen Status gefördert und da reingespielt, ohne dass er es unbedingt wollte. So, und früher war zum Beispiel YouTube und Spotify so, früher waren das Dienstleister für die Künstler und mittlerweile ist es so, ich habe das Gefühl, man muss all diesen Apps, von denen wir abhängig sind, so in den Arsch kriechen, damit man irgendwo so hinkommt. Mhm. Und ich mache mir halt Gedanken, so, wie geht es für mich in der Zukunft weiter, weil ich würde gerne für die Themen, die Kunst in ihrer Experimentalität, in der Progressivität irgendwie cutten, weil Leute Angst haben, aus ihrer Bubble rauszugehen oder Angst haben, was zu machen, was vielleicht nicht funktioniert gerade, da würde ich gerne als Vorbild vorangehen. Ich weiß auch noch nicht wie, ich bin auch noch lange nicht an dem Punkt, sage ich euch ehrlich, aber das sind so Sachen, die mich umtreiben und ich glaube, es ist ein ganz interessantes Thema, mal mit euch darüber zu sprechen, gerade ihr als, ihr von der Medienseite, von der journalistischen Seite, wie ihr das beobachtet und was ihr findet, wie die Dynamik sich vor allen Dingen in den letzten Jahren durch Social Media halt so darauf ausgewirkt hat.
Ich glaube, Social Media selber gibt dir da die Möglichkeit, dass du noch schneller, noch direkter an den Fan rankommst. Das heißt, auch deine Edginess kannst du theoretisch direkt transportieren. Das ist ja im Zweifel auch etwas, was, glaube ich, auch den Wahnsinn rund um, also den Hype, der irgendwann so 15, 16, 17, 18 rund um 187 hat entstehen lassen, auch so ein bisschen erklärt, weil man zu den Hochzeiten, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber die 500.000 Menschen, die jeden Tag bei uns im MC dabei zugeguckt haben, wie er durch seine Welt geht, dafür gesorgt haben, dass man hinterhergelaufen ist. Und auf eine gewisse Art und Weise ja auch da eine klare Edginess und Abgrenzung zu vorhandenem war, die aber auch parallel mit etwas gegangen ist, was dann immer größer geworden ist. Und das ist Deutschrap. Und wenn es dann dazu geht, und das ist ja dieser andere Punkt, den du im Prinzip beschrieben hast, diese Punk-Attitüde, die da drin steckt, die verlierst du natürlich, wenn du versuchst, marktkonform erfolgreich zu sein. Und das macht es umso schwieriger, diese Vorbilder oder diese Visionen zu finden, was, wie man das auch immer nennt in diesen Formen. Aber ich verstehe voll, worauf du dabei hinaus willst, weil du nämlich dann nicht genau also du kannst nicht marktkonform sein und gleichzeitig noch versuchen, irgendjemandem gegen das Schienbein zu treten.
Voll, voll.
Also wie gesagt, ich entscheiden.
Ich will auch nochmal klar machen, mir geht es gar nicht darum, weil dieses Deutschrap ist scheiße und dieses Rumgeheule, so, da sind wir alle drüber hinweg, das haben wir alle schon 100-mal gehört. An dem Punkt war ich auch schon, aber es geht eigentlich dann darum, wenn man über diese Themen reflektiert, halt als Künstler erstmal seinen Anspruch zu definieren und dann halt zu gucken, ey, was mache ich daraus und wo sehe ich mich in der Zukunft als ein Künstler, der aber auch die Power hat, Menschen und Fans quasi einen Funken zu geben, mit dem die irgendwas anfangen können und dann zu sagen, ey, ich stehe zu dem, was ich mache. Einfach so den, auch das Wort real, das kann man ja gar nicht mehr benutzen, weil das so overused ist. Jeder ist ja real am Ende des Tages, so in dem, was er macht. Aber es ist trotzdem die Grundlage zu sagen, ey, ich bin, wer ich bin, ich mache, was ich mache, ich muss niemanden in den Arsch kriechen dafür, ich muss nicht Spotify in den Arsch kriechen, ich muss niemand anderen in den Arsch kriechen, sondern ich mache meine Mucke und wenn ihr die hören wollt, hört die. Und das ist so ein bisschen, also wie gesagt, ich bin ganz am Anfang auch bei der Thematik jetzt, wenn es bei mir darum geht, darüber zu reflektieren. Aber ich bin gerade an einem Punkt jetzt, wo das nächste Projekt sich dem Ende neigt und ich auch mal langsam in Richtung Debütalbum mich bewege, wo ich sage, okay, ey, wie will ich mich als Künstler in der Zukunft definieren und für was stehe ich? Und das sind so Themen, die da halt tragend sind irgendwie.
Mhm. Ja, Tom, ich finde das spannend. Sag mal deine Meinung dazu, das würde mich mal interessieren.
Ja, ey, wie gesagt, also keine Ahnung, als ich angefangen habe, Rap zu machen, so, da hatte ich, also da habe ich auch gedacht, okay, ich will irgendwie, ich will damit, also wenn ich jetzt mit, also 15 habe ich angefangen, so bei einem Kollegen Sachen aufzunehmen, CDs habe ich verteilt auf dem Schulhof, diese ganz normalen, verrückten Sachen irgendwie. Und da habe ich ja Musik gemacht, wirklich frei von allem. Also da hatte ich weder Spotify, ich weiß gar nicht, da war Spotify mir noch gar kein Begriff irgendwie so, und da wollte ich auch keinem Label oder A&R gefallen oder so. Da habe ich das ja wirklich nur gemacht, damit die Leute auf dem Schulhof, meine Klassenkameraden irgendwie denken, boah krass, wie kann der denn mit Wörtern umgehen oder was hat der für Lines, weißt du, so voll lustig und sowas. Und da hatte ich ja auch Vorbilder, also habe ich ja immer noch, ne? Aber da hatte ich ja vielleicht, da hatte ich so Vorbilder wie, keine Ahnung, Retro-Gott oder so, ne? Also so, die sowieso komplett auf diese Industrie geschissen haben. Und da dachte ich, boah ja, das ist, weil ich war immer schon so irgendwie ein bisschen gegengehen so. Und dann irgendwann habe ich auf der Brustbeutel EP1, habe ich dann auch angefangen, so weißt du, das Deutschrap da, hier, das, irgendwie Industrie so. Weil ich dachte, ist mir, also hören ja eh nicht viele oder so, dachte ich mir, ne? Und dann irgendwann, keine Ahnung, dann irgendwann merkt man, okay, warte mal, dann ist ein Management da so, oder okay, Spotify spielt eine Rolle, weil, ne, da gibt's Playlisten und wenn du in diese Playlisten kommst, dann hast du mehr Streams, so. Und dann gibt's da A&Rs und Labels und dieser ganze Vertrieb und sowas. Und als mir das bewusst wurde, so, da musste ich auch aufpassen. Also da, ich glaube, da gibt es für viele Künstler so diesen Weg, da muss man, wie du gesagt hast, Nico, da entscheidet man sich für so einen Weg, ne? Okay, will ich jetzt mich diesem System und dieser Industrie beugen und irgendwie versuchen, alles so zu machen, dass es bei dieser Industrie funktioniert? Oder bleibe ich weiter so meinen Texten treu, ne? Irgendwie. Da ist für mich klar geworden, so, okay, also irgendwie ist dann doch, habe ich mehr Spaß daran, so meine Texte und meine Songs so zu machen, wie ich es will, irgendwie. Und auch wenn das kein Hit ist oder kein, nicht das, was alle machen gerade so. Und wenn das nicht in eine Playlist kommt, dann ist es so, weißt du? Irgendwie,
Da ist genau der ganz entscheidende Satz, den du sagst. Und ich glaube, den braucht es gerade, wenn man heute eine Vision und also einen Weg für sich finden will, um vielleicht auch selber Vorbild zu sein für etwas oder zumindest eine eigene Identität zu schaffen. Denn das ist ja das Schwierigste gerade und das Wichtigste, dass man mutig genug ist, bestimmte Dinge nicht zu machen, nur weil sie so gemacht werden müssen. Und dann auch mit den Konsequenzen daraus leben. Wenn du dann überzeugt von dir als Künstler bist, dann kommt der Erfolg.
Genau.
Und davon gibt es genug Beispiele.
Ja,
voll.
Ja, was mich an dieser Stelle interessieren würde, ihr beide habt ja noch in dem Sinne kein Soloalbum rausgebracht. Alben sind ja auch immer kürzer geworden durch die Zeit, haben eher nur noch 30 Minuten Länge, 10, 12 Songs, davon sind 8 als Singles vor Release. So. Habt ihr überhaupt, also könnt ihr euch überhaupt vorstellen, noch so einen richtigen Album zu denken oder würdet ihr sagen, lieber Song für Song oder dann in die Piece rausbringen, weil sich das Album Ende wahrscheinlich nur die wenigsten von vorne bis hin anhören werden.
Ich bin großer Fan von Alben, ne? Also nach wie vor war ich da damals irgendwie, als ich nur Konsument war. Und auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, auch ein Album rauszubringen. Also ich arbeite auch gerade an einem Album so. Und natürlich, also hört man, ne, ja, aber Singles sind besser oder weiß ich nicht so. Aber das ist mir dann in dem Sinne auch schon wieder scheißegal, weil ich denke so, keine Ahnung, so, dann, da sind wir ja wieder bei dem Punkt, ne, mache ich das für mich oder mache ich das für irgendeine Industrie so? Mhm. Keine Ahnung, also auf jeden Fall könnte ich ein Album rausbringen und ich will das auch machen, so weißt du.
Ja, also um da mal anzusetzen, ist ja genau der Punkt, also weißt du, so Leute sagen so, ja, mach mal so 2-Minuten-Songs, damit so die Streams so öfter sind und so. So, da, also fick ich einfach nicht mit. So, ich werde 100, also ich bin wirklich ein Projektkünstler, so, weil ich finde, dass so ein Album, das genauso wie Tom gesagt hat, so als Konsument, so, das war immer das, was mich am meisten abgeholt hat und das, was mich eigentlich am Ende auch zu einem Hardcore-Fan von Hip-Hop gemacht hat, dass du über ein Album einfach eine ganz andere Art hattest, was zu vermitteln, weil es die Möglichkeit gab, mehrere Gefühlslagen, mehrere Ebenen. Das ist wie ein Film, wie ein krasser Film eigentlich. Und dafür habe ich eigentlich angefangen zu rappen. Also für mich gibt es eigentlich nur die Option, alles, was ich gerade mache, ist eigentlich ein Aufbau dazu, mir eine Grundlage zu schaffen, endlich mal ein richtig krasses Album zu machen.
Ja, das finde ich auch total spannend. Ich glaube, das ist dann am Ende auch das, worauf man sich, glaube ich, einigen kann, aufgrund des Statuses, in dem ihr euch gerade befindet. Wenn du diese Vision hast, wie du dich als Künstler siehst, dann verfolg die konsequent. Und wenn du die konsequent verfolgst, dann wirst du auch irgendwie damit an einen Punkt kommen, der vielleicht dich zumindest erstmal dahin bringt, wo du sein möchtest. Und wenn die Leute es mitkriegen, dann auch der Erfolg mit einhergeht. Also meine Hausaufgabe, die ich bekommen habe, ist damit ein Masterbeispiel dafür, wie du konsequent deinen Weg gehen kannst und damit auch erfolgreich wirst. Das besprechen wir aber nachher. Es gibt eher andersrum, glaube ich, was ich ganz spannend finde bei dieser Vision und der eigenen Identität, die da drin steckt, noch eine Leitfrage der Woche, die wir mitgebracht haben, die ich einfach mal draufstreuen möchte, weil ihr nun mal auch aus zwei Städten kommt, wo das gang und gäbe ist und allein schon mitunter für die eigene Vision als Basis hilft oder reicht, wollte ich nicht sagen, aber es ist schon ein sehr wichtiges Manifest, auf dem du bauen kannst, wenn du dich als Künstler aufstellen möchtest. Kuba.
Ich dachte, du willst sie vorlesen, aber dann kann ich das auch für dich übernehmen.
Nee, das ist immer dein Job. Ich leite nur über.
Alles gut. Unsere Leitfrage diese Woche lautet: Represent, warum ist Lokalpatriotismus so ein wichtiger Bestandteil der Hip-Hop-Kultur?
Und jetzt seid ihr ja beide aus zwei Städten, die auf jeden Fall auch zu denen gehören, die seit Anbeginn von Deutschrap anno dazu mal mit konkret Finn in den allerersten Tagen und mit dem, was in Hamburg in den 90ern gewesen ist, auch riesengroß, wie kaum andere Städte in Deutschland für genau das stehen, was sich dann überall auch ausgebreitet hat. Glaubt ihr, dass es immer noch ein wichtiger Bestandteil ist, allgemein und vor allen Dingen auch für euch als Künstler, woher ihr kommt und wofür ihr steht? Beide mit der höflichen Geste. Einer muss einsteigen.
Was für ein Gentleman.
Ja, also ich meine, es ist, glaube ich, schwierig, wenn man aus Frankfurt heraus rappt, die Tatsache, dass man aus Frankfurt ist, quasi zu ignorieren.
Das glaube ich allerdings wirklich.
So, ich bin in der Nordweststadt groß geworden. Das
auch
heißt,
das noch.
Das ist, glaube ich, noch im Herzen von all dieser Legacy, um die es geht, ne? Azad Johnson, damit bin ich groß geworden.
Vielen Dank, Azad, dafür, ne? Dass du auch 20 Jahre später immer noch eine komplette Identifikation mit einer Ecke hast.
Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist am Anfang, also bei mir war es am Anfang noch wichtiger, als es dann in der Weiterentwicklung ist, weil ich glaube, es ist logisch, dass man sich natürlich also erstmal muss man ja sagen, als Mensch, ne, ich als Mensch bin ja Rapper geworden, um auch irgendwas zu sagen. Das muss nicht immer eine Message sein, es kann auch im Subtext irgendwie vorkommen, aber das ist natürlich ein Ergebnis daraus, wo ich aufgewachsen bin, was ich erlebt habe und was für ein Umfeld ich hatte. Und das ist nun mal Frankfurt. Ich bin froh, dass ich in dieser Stadt aufgewachsen bin und die hat mich natürlich auch zu dem gemacht, was ich bin, gerade in der Nordweststadt, wo ich viele Werte, die, glaube ich, auch für die Zukunft und auch für uns in der Zukunft generell, wenn es um den multikulturellen Gedanken geht, so, dass es egal ist, wo man herkommt und so, das ist ja immer noch ein brisantes Thema, wo man sich eigentlich an den Kopf greifen muss, 2021. Aber das hat mich natürlich ausgewogen geprägt und mir einen guten Kompass für die Zukunft gegeben, würde ich sagen. Und natürlich prägt mich das dementsprechend. Allerdings denke ich, dass es in der Weiterentwicklung natürlich blöd wäre, sich nur auf, also ich finde so Patriotismus, das Grundkonzept davon ist halt eigentlich so, boah, ich will jetzt niemanden auf die Füße treten, aber so ein harter Patriotismus ist halt auch Quatsch. Wir wissen ja, in was das enden kann, so wenn man sich zu sehr darauf versteift, wo man herkommt und sich dann auch abgrenzt. Ich glaube, ab einer gewissen Stelle ist es dann genug, aber wenn es halt darum geht, wer ich bin und was mich geprägt hat in der Vergangenheit und mich zu dem gemacht hat, was ich in der Zukunft werden kann und das nicht nur in Frankfurt, sondern vielleicht in ganz Deutschland oder auch noch weiter hinaus, dann muss man das dann wieder relativieren, glaube ich.
Ja, also sehr schöne Worte. Da bin ich, also da finde ich genauso. Also guck mal, das Ding ist irgendwie, ich finde auch, das ist immer noch präsent. Leute irgendwie representen ihre Gegend, ne, ihr Viertel, also jetzt so Hamburg, ne, ihr Viertel in Hamburg, manchmal auch nur eine Straße oder so irgendwie, aber ich glaube, das ist immer mit einer, das hat halt einfach wirklich mit einer persönlichen Verbindung zu tun, so. So wohingegen, ne, also ich finde irgendwie, auch wenn man eine ganze Stadt versucht irgendwie zu, so wieder auf die Karte zu bringen oder so, ne, das ist ja alles irgendwie so ein persönlicher Bezug und ich glaube, man ist vielleicht gar nicht so stolz auf einen Stadtteil oder so, also würde ich sagen, sondern man ist eher stolz auf die Erfahrung, die man da gesammelt hat und also repräsentiert das einfach nur durch das Äußern von der Postleitzahl oder was weiß ich, ne? Also so habe ich das aufgefasst irgendwie. Ja.
Ja, es ist, ich habe immer so einen Song von Enoch, den ich sehr mag. Das ist dieser Nonplusultra. Und da ist immer eine Zeile, die ich total gerne mag. Erkenne meine Gegend an den Tags an der Wand oder irgendwie sowas alles. Und da geht auch diese Steglitz, Süddecker, Südberlin. Das versprüht ja schon so etwas, was mein ganzes Leben mich schon quasi begleitet. Dass ich immer es merke, wenn mir jemand seine Hood authentisch repräsentiert, dass mich das triggert. Ich kann dir nicht mal genau erklären, woran das liegt. Das ist als Hamburger natürlich vollkommen logisch und in den 90ern damit groß geworden. Aber auch NWA haben auf einmal Compton ganz anders aussehen lassen. Und wenn du mal in New York warst und vorher Rap dort gehört hast und dann an die Hausecken gehst, dann sieht diese Hausecke einfach mega cool aus, auch wenn es einfach nur ein verdammter Wohnblock ist mit einem Straßenschild an der Ecke und sowas alles. Und ich habe auch das Gefühl, dass, also da gibt es hunderte Beispiele, dass das diese Stufe 1 von dem sein, was ist, was du, Gianni, gesagt hast, so ein bisschen für etwas stehen. Und dann ist es aber, glaube ich, Stufe 2, etwas zu schaffen, was auch bleibt, womit man dich persönlich identifiziert und nicht die Gegend, aus der du kommst.
Voll. Ey, ich glaube, es ist einfach ein Aspekt von vielen, der dann halt am Ende damit reinspielt. Aber im Rap ist es halt schon omnipräsent. So, ich meine, wie viele Rappernamen gibt's, wo dann halt noch dieses kleine Kürzel in Form einer Zahl ist, was meistens halt für den Bezirk oder den Stadtteil steht, wo man herkommt. Und natürlich macht das, also wenn man mal diese ganze Straßenthematik damit einbezieht und sich darüber Gedanken macht, dann ist es ja auch irgendwie so fast schon so ein bisschen dieser Gangfilm. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, ich meine, Hip-Hop am Ende des Tages entstammt ja aus dieser ganzen Idee von, wir sind auf der Straße, wir sind unabhängig, wir machen unser eigenes Ding. Und ich glaube, das hat ja auch einen gewissen Charme. Ich weiß halt nur nicht, wie es dann ist, wenn man halt rappt und dann halt aus einer Gegend kommt, die halt voll so Dings ist, hat man voll das Problem eigentlich, oder?
Also, so, da kommt so aus so einem. Wenn du aus einer richtigen Stadt kommst.
Voll uncool, meinst du, oder was?
Also, ich weiß nicht, wie es. Ich hatte Glück, dass es jetzt so einfach Frankfurt ist. Ich bin in der Nordi aufgewachsen, so. Dann ist natürlich cool zu sagen, so.
Ja, kann ich auch eine Geschichte erzählen. Wir haben mit Backspin machen wir immer so. Als es noch so mehr Festivals gab, also jetzt vor Corona, haben wir immer so diese Musikkongresse international begleitet. Da waren wir unter anderem in Luxemburg. Ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß, wo wir waren. Und genau das fliegt mir jetzt wieder um die Ohren. Wir waren nämlich in Luxemburg bei so einem Musikfestival. So Kongress mit Musik, allem drum und dran, stellen sich Künstler vor. Wir bringen deutsche Künstler dahin mit Luxemburger Künstler zusammen. Die machen Mucke, entsteht was, wir machen eine Reportage. Und dann habe ich an dem Bahnhof, weil der hat wirklich ausgesehen, der war dunkel, grau. Es war ein Trist, das war ein kleines Örtchen für mich als Hamburger, arroganter Penner. Komm da an und denke mir so und poste die Story, herzlich willkommen am Ende der Welt. Was dann anderthalb Tage lang los war, weil das irgendein lokaler Rapper mitgekriegt hat, wie ich beleidigt worden bin von jedem, der dort Rap-affin war in dieser Stadt, weil er sich und seine Stadt halt repräsenten wollte, war halt schon total geil. Also irgendwie natürlich, ich so, ja, okay, ihr habt recht, Entschuldigung, war ein bisschen arrogant, aber es war auch total geil zu sehen, wie jeder mit Stolz sich auf die Brust geklopft hat und gesagt hat, das sind wir hier, also halt die Fresse.
Mhm. Ja, also ja, voll. Und ich glaube auch, also so, ne, also es ist ja auch so in Kleinstädten, keine Ahnung, ey, da gibt es dann vielleicht nicht 300 Blocks oder so, da gibt es 3 Blocks, aber auch da spielt sich das Leben vielleicht ähnlich ab wie in den Blockgebieten hier in Hamburg, weißt du, nur in kleiner voll. So. Und ja, also das Ding ist irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, da mittlerweile ist es ja eh, also egaler geworden, glaube ich, wo du herkommst. So, ich weiß ja nicht, wie es damals war, aber das, was ich so immer zurückwirkend recherchiert habe, so Berlin, Hamburg in den 90ern oder Anfang 2000er, ich glaube, da kannst du viel mehr sagen. Ey, so, da gab es doch voll Beef, oder nicht? Also auch allein einfach nur, wenn man aus Hamburg gekommen ist und Rapper war und nach Berlin gegangen ist, dann wurde man nicht so akzeptiert, oder?
100%. Also 100%.
Und Stuttgart ja auch, Max Herre und so diese Freundeskreis-Sachen, so. Das war ja immer so, also das war ja komplett stadtabhängig, ne?
Es geht bis weit in die frühen 90er zurück, dass Berliner per se auf jeder Jam gefürchtet waren, weil sie halt da hingegangen sind, jedem auf die Fresse gegönnt gehauen haben und die Kasse mitgenommen haben. Und Heidelberg als Stadt quasi wie ein Mekka für Hip-Hop galt und andersrum, ja. Aber auch dann ist Verbindungen zwischen Hamburg und Stuttgart gegeben hat, aber auch eine klare Abgrenzung zu Berlin. Vor allem von Berliner Seite dann so ein bisschen stattgefunden hat, weil man halt nichts mit diesen Idioten da in Hamburg zu tun haben wollten, weil die alle viel zu weich waren. Und so gibt es immer wieder verschiedene Epochen davor, wo das mal lauter und leiser war. Ich glaube, spätestens mit dem Kaff Bietigheim-Bissing hat es dann dazu geführt, dass der Lokalpatriotismus bis in die kleinen Dörfer ab Absurdum geführt wurde. Mhm. Es gibt dann ja aber auch, und die kennt ihr genauso wie ich, auch sehr, sehr viele Künstler, die sich halt auch ihre ganze Karriere darüber definieren, dass sie aus einer Stadt kommen. Was total spannend ist, was, glaube ich, auch sehr gut funktionieren kann über die Zeit, aber vielleicht auch eine Gefahr birgt, wenn man, Tom, dein Thema mal anspricht, ob es vielleicht irgendwann auch mal vorbei ist damit. Denn du hast auch ein Thema, über das du reden wolltest.
Ach ja, ja. Ja, gut, also über die, über das Ende einer, oder ich weiß nicht, in welchem Alter man dann irgendwie aufhören sollte, oder was meinst du?
Ja, genau.
das Ding ist, guck mal, ich habe das Gefühl, ich war früher Fan, ne, von diversen deutschen Rappern irgendwie so. Und natürlich, man wird nicht jünger, man wird älter so. Und ich habe manchmal das Gefühl, also manchmal, zum Beispiel in einer Zeile sage ich, oft auf dem neuen Album so, du bist 50 und bezahlst für deine Lady in DM, also in D-Mark, so, weißt du? So, das ist so, also da denke ich dann so irgendwie, gut, keine Ahnung, ein Rapper, der 50 ist, rappt immer noch, aber das ist ja auch immer so ein bisschen Competition, weißt du? Ich bin ja auch nicht der Jüngste. Es gibt ja, ich bin 25 und es gibt 18-Jährige, die sagen vielleicht, ey, Digga, du bist 25, du bist fast 30, hör mal auf zu rappen, weißt du so? Ich glaube, es wird kein Alter geben. Also es wird, ich glaube, das ist gar nicht vom Alter abhängig, das ist eher von der Musik abhängig, wie sie dann gemacht wird im Alter, ne?
Ja, aber habt ihr beide Angst davor, mal zu alt zu sein für die Scheiße?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe keinen Bock mit 40 noch vorm Mikrofon zu stehen, bin ich ganz ehrlich.
Schwein gehabt.
Wo siehst du mich denn mit 40?
Ja, hoffentlich habe ich da genug Geld mit der Musik verdient, dass ich da eine Musik machen muss. Nein, ich würde natürlich weiterhin Musik machen, aber ich weiß nicht. Oder vielleicht würde ich einfach in dieser Musikbubble bleiben, aber gar nicht mehr so aktiv super viel Musik machen. Also so stelle ich mir das vor, ne? So.
Und Johnny?
Ja, ey, ich seh das ähnlich. Ich finde auch die Frage interessant, weil wir uns auch bei manchen Künstlern halt immer... Ich kann das vergleichen mit einem UFC-Fighter. Ich weiß nicht, seid ihr so ein bisschen UFC-MMA-affin?
Nein, aber ich höre trotzdem gerne zu.
Guck mal, also. es gibt einen Kämpfer, der heißt Anderson Silva, okay? Das war der krasseste Dude, der hat übertrieben entertainmentmäßig gekämpft, aber der war auch untouchable. Das war ein Brasilianer. Und der hat dann irgendwann nach 7 Jahre lang Champion seinen Titel verloren. Und das war vor 5 oder 6 Jahren. Und der kämpft bis heute, damit wieder zurückzukommen. Und der kriegt nur auf die Backen die ganze Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und das tut meinem Herzen einfach weh. So, und wenn man das jetzt mal auf die Musik bezieht, es gibt so viele Leute, wo ich früher gesagt habe, ey, die sind einfach die krassesten, aber die bringen noch 10 Jahre lang Alben raus und es wird immer schlechter, es wird immer willkürlicher. Man hat das Gefühl, die versuchen irgendwas nachzuholen, wo sie aber eigentlich auch keinen Bezug zu haben. Es gibt Leute, die packen das so, da muss man dann halt aber auch reflektiert sein. Aber am Ende des Tages kann das jeder für sich entscheiden. Ich sag nur, das ist nicht jedem gut tut, sich so immer an dem letzten Strohhalm festzuhalten, weil meistens schadet das eigentlich nur eine krasse Legacy, die man gemacht hat. Und ich sag dir auch ehrlich, mein Ziel wäre es eigentlich so 3 bis maximal 5 harte Alben rauszuhauen und dann auch zu gucken, dass ich vielleicht mit dem, was ich bis da erreicht habe, Young Guns irgendwie fördern kann, vielleicht ein Label mache und mich dann in den Hintergrund ziehe. So, das wäre natürlich mein absoluter Traum. So. Und dann zu sagen, ey, lass Platz machen für die neue Generation und gucken, dass vielleicht junge Leute mit neuer Energie und mit mehr Zeitgeist irgendwie die Möglichkeit durch mich bekommen, ihre Sachen frei machen zu können. So. Das wäre natürlich optimal.
Na, da sprechen wir uns, wenn du 3 bis 5 Alben gemacht hast und dann das Ego reinkickt und du denkst, jetzt will ich es aber den Leuten nochmal beweisen, ey, die mich aufs alte Gleis schieben wollen, weil ich jetzt so schlecht bin mittlerweile.
Ich habe wahrscheinlich jetzt eine große Klappe. Ich weiß nicht, wie es dann später ist. So, ja,
also aber ich finde es auch total spannend, weil es ja auch genug Beweise und aber auch Gegenbeispiele gibt. Denn ich meine, wenn ihr mal so, nehmt die Deutschrap, Geschichte, wir müssen gar nicht nach Amerika gucken, auch die Deutschrap-Geschichte, da gibt es auch schon über 40 Beispiele, wo man denkt, ja krass, dass der immer noch so präsent ist, dass der immer noch am Start ist, dass der immer noch auch vielleicht erfolgreich ist und dann auch Modelle, wo man denkt, ja okay, vielleicht hättest du einfach 5 Jahre früher aufhören müssen, was glaube ich sehr oft damit zusammenhängt, ob du es schaffst, dich, und das ist ein sehr schmaler Grat, den du auch beschrieben hast, neu erfindet und trotzdem aber den Kern behält und nicht versucht, etwas zu entsprechen, was es gerade gibt. So.
Ey, ich glaube, es gibt in Deutschland das beste Beispiel dafür, ist so, Trettmann ist erst richtig gepoppt, so mit seinem wievielten Album. So.
Ja, genau, dem 100. Und über 40.
Und ich sage euch ehrlich, dieses DIY-Album, ich schwöre dir immer, wenn wir an Projekte gehen, das ist immer ein Beispiel, wie man ein Album krass vom Sound machen kann, wie man einen Leitfaden konzeptionell machen kann. So einer für mich der krassesten Releases der letzten 5 Jahre. So. Deswegen, es gibt auf jeden Fall die Gegenbeispiele, so, das will ich gar nicht sagen. Ja.
Ich glaube, es hängt immer so ein bisschen damit zusammen, wie du dich als Künstler inszenierst und wie stark die Inszenierung vielleicht auch von einem gewissen Kern weglenkt und wie sehr sie sich dann irgendwann einholen kann. Ne?
Safe,
also, wenn du, da geht es gar nicht um Fake oder nicht Fake, das ist vollkommen korrekt, aber einfach nur, wie du als Künstler auftrittst, hast du die Chance, damit zu brechen, kannst du irgendwann dich neu erfinden, dann kannst du auch, weil das könnt ihr mir beide, ihr könnt mir jetzt alles mögliche erzählen, Leute, aber ihr werdet auch mit 45 und mit 50 noch Bock haben, einen Song zu machen, dann triffst du nämlich wieder Kwame, nachdem er 100 Sachen gemacht hat und dann denkst du, komm Bro, wir machen nochmal so wieder wie früher, ja Mann, Alter, ja,
drei Song-EP. Klar, also es kann voll sein, also das kann echt sein und ich meine, ne, ich liebe Musik so und ich glaube, die Liebe wird nie weggehen, also so, aber jetzt in meiner Vorstellung ist so, boah ja, irgendwie mit Ende 30, keine Ahnung, so da mache ich das, ne, habe ich ein Label oder so oder irgendwie, wie Gianni gesagt hat, so, ne.
Ich glaube,
aber da diese Ego-Sache spielt da natürlich auch eine große Rolle, ne.
Ich glaube, ihr habt aber den Vorteil, dass ihr sehr vielen beim Scheitern und auch beim Richtigmachen zugucken könnt, national wie international.
Voll.
Und das wird auf jeden Fall einen Effekt haben. Ich werde immer, ich komme nun mal aus dieser Generation und ich bin mit ihm aufgewachsen, also groß geworden, immer für meine Generation Jay-Z hochhalten können, weil der mit 50 plus ein Album machen kann. Das klingt wie ein Album, das ein Typ macht, der 50 plus ist und damit alle erreicht, die mit ihm groß geworden sind. Es gibt dann irgendwann eine Generation, die kennt ihn nicht mehr. Da ist das scheißegal, ob die das fühlen oder nicht. Aber bis zu dem, die letzten quasi nur noch auf den Zug aufgesprungen sind, die können damit relaten. Und es ist nicht so wie bei anderen Künstlern. Und das habe ich auch mit ganz großen Legenden meiner frühen Kindheit, wo ich denke, Alter, nee, auch lass die letzten 10 Alben, das ist lieb. Weil, lass es sein.
Ja, Mann.
Danke für das eine. So.
Jay-Z ist ein gutes Beispiel, safe.
Aber der ist halt in so vielen Dingen, was das angeht. Und es wird auch in eurer Generation Künstler geben, von denen ihr, die ihr jetzt seht, die neben euch groß sind, wo ihr denkt, ja, okay, das machst du aber keine 5 Jahre mehr. Und bei den anderen denkt ihr, okay, wir werden uns auch noch in 15 Jahren auf Augenhöhe treffen können.
Kennt ihr diese beiden, ich will es jetzt nicht abwertend sagen, aber diese Opas aus England, die so Grime machen?
Ich habe ein Video gesehen bei.
Ja. Also ich weiß noch krass. Immer nicht, ob die das selbst schreiben oder nicht so, aber das ist hart. Die sind so beide so krass. 60 ungefähr und die machen so Hardcore-Grime auf so wirklich dummen Grime-Beats. Das kommt ja, müsst ihr euch mal geben. Vielleicht ist das auch ein Business-Konzept, man weiß es ja nicht.
Gianni, ich fand halt ganz interessant, dass du ja für den Anfang der ganzen Reise, wo du ja selber sagst, wo du noch steckst, ja auch schon darüber nachdenkst, zu überlegen, wofür stehe ich und wie möchte ich eigentlich wahrgenommen werden. Also eine Reflexion von deinem Hier und Jetzt. Und das darfst du nicht aufhören. Gerade wenn du erfolgreich wirst. Da gibt es ganz viele Beispiele, wo das Problem ist, dass es zu viele Ja-Sager um herum gibt und wenige Leute, die dir sagen, das ist vielleicht nicht so cool. Wenn du das hinkriegst, auch mit Erfolg irgendwann dich selber zu reflektieren und zu überlegen, vielleicht gehe ich in die und lass das sein, vielleicht mache ich die Dinge mache ich nicht, dann schaffst du es, alt zu werden damit. Wenn du das nicht machst, wirst du zu einer Karikatur voll deiner selbst.
Absolut.
Aber was ihr dann auf jeden Fall noch habt, also wir gehen jetzt mal den Gesetz den Fall durch, ihr beide werdet Gold- und Platin-Künstler und habt sehr viele Erfolge. Egal, ob es dann für euch weitergeht oder ihr in der Sackgasse seid oder wie auch immer, ihr habt auf jeden Fall wahrscheinlich auch dann die Möglichkeit mit NFTs versuchen, ein Side-Business aufzumachen.
News der Woche in Kuba.
Die News der Woche kommen von Crow und Savage, denn die haben letzte Woche NFTs versteigert, dazu kommen wir gleich. Denn bevor wir ins Thema einsteigen, ich denke mal, keiner von euch wird wissen, was ein NFT ist.
Wisst ihr das?
Ihr wisst es vielleicht,
ja,
aber dann...
Also ich habe davon gehört. So.
Ja, okay.
Na, ich habe es mir auf jeden Fall mal versucht, ein bisschen selbst zu erklären. Also ein NFT übersetzt Non-Fungible Token. Das ist ein sogenanntes digitales Etwas, was ja schon mal sehr nichtssagend ist. Aber dieses digitale Etwas ist auf jeden Fall einzigartig und gibt es so nur einmal. Und genau durch diese Einzigartigkeit bekommt es dann auch einen gewissen Wert. Genau, wenn man ein NFT kauft, bekommt man sämtliche Rechte übertragen und kann mit diesem Token quasi machen, was man will. Bei Savage gibt es ja, glaube ich, auch ein paar Änderungen, aber da kommen wir gleich zu. Aber de facto gehört ja dann quasi dieses digitale Etwas. Und nun kommen wir zum eigentlichen Thema. Crow hat schon im Sommer 10 NFTs an seine Fans verschenkt. Die haben dann lebenslang Eintritt zu allen seinen Konzerten gewonnen. Hat aber jetzt noch einen aufgesetzt und 4 NFTs zur Auktion gestellt. Das teuerste ging ReRap für knapp 27.000 über die Auktionstheke. Das günstigste für knapp 6.000 Euro. Und versteigert hat der junge Mann einfach digitale Crow-Masken, was ich auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant finde. Ich habe es noch nicht so ganz gecheckt, aber finde ich auf jeden Fall eine interessante Sache. Savage hat dem Ganzen noch mal einen draufgesetzt, hat zusammen mit einer Notarin das originale Textblatt zu seinem Text von King of Rap verbrannt, daraus dann NFT gemacht und das wird jetzt gerade auch versteigert. Das aktuelle Gebot liegt bei 5.500 Euro. Und als wäre das nicht schon genug, versteigert Savage dann noch auch ein digitales Tape mit einem unveröffentlichten A Cappella-Song, ein animiertes Cover zu Lutsch meinen Schwanz sowie den ersten Entwurf des Hose Flows Money Toast Covers. Plus, und jetzt kommt auf jeden Fall ein interessanter Zusatz, da kriegt man auch das physische Tape überreicht in einem im Internetstand in einem Museumsrahmen mit Savage persönlicher Unterschrift drauf. Genau, und auch hier sind alle Gebote bereits vierstellig und die Crow-Auktion lief, glaube ich, am Donnerstag aus und die Savage-Auktionen laufen noch bis Sonntag. Ja, wären NFTs auch mal was für euch als zweites Standbein?
Ich bin ehrlich, ich habe vor einem Monat oder so mit einem Grafiker darüber gesprochen. Der hat mir ich habe das erste, glaube ich, habe ich gesehen von dieser MF Doom Maske. Davon gibt es ja, glaube ich, auch ein NFT. Und dann habe ich versucht, das zu verstehen. Also so ein Typ, der Grafiker halt, hat mir das so versucht, ein bisschen zu erklären. Eigentlich ist es ja auch wieder so eine Sammlersache, ne? Also du kannst ja jetzt angenommen diese Maske, diese dreidimensionalisierte virtuelle Maske von MF Doom, die kann ja jeder als Video sich abfilmen und speichern oder so, ne? Das ist ja wirklich, glaube ich, einfach nur, um zu sagen, ey, ich habe diese Datei, also die Originaldatei auf meinem Rechner oder so, ne?
Ja.
Ja. Also
quasi. Ja. Also ist ja letztlich auch eine Wert, also ist ja quasi, also Crow hat nämlich auch vom neuen Gold gesprochen als Wertanlage. Ja.
Ich muss sagen, als ich mitgekriegt habe, dass Savage das Textblatt verbrennt, das ist schon ein bisschen was in mir gestorben, weil es dann das letzte Mal ist nicht so, wir lassen Printerzeugnisse sterben, die, keine Ahnung, alles, was gedruckt ist, ist irgendwie, jetzt wird es auch noch vernichtet, damit du es digital verkaufen kannst. Auf der anderen Seite sind das dann aber Kleinigkeiten, wo man ja den Sammlerwert dessen hier nochmal auf eine ganz andere Ebene bringen kann, ne? Dass es dafür Sammler gibt und dass es da auch einen Preis für gibt, ist irgendwie auch klar.
Also, ich muss sagen, ich meine, das ganze Krypto-Thema ist ja auch jetzt in den letzten Jahren relativ hoch. Meine Freunde reden alle drüber, ein paar haben auch investiert. Und
wie viele sind Millionäre geworden?
Keiner. gab es noch so einen miesen Crash wegen GameStop. Da hab ich erstmal gelacht und habe den allen ein bisschen auf den Zahn gefühlt und in der Wunde rumgestochen, weil die immer so auf New Entrepreneurship gemacht haben. Da wollte ich die mal wieder kurz auf den Boden holen. Aber ist ja auch egal. So ist ja, kann ja sein, dass ich sowas auch ein bisschen verpenne. Und ich beschäftige mich trotzdem damit, um es zu verstehen. Aber ich finde, dieses NFT-Ding hört sich bis jetzt halt noch an, als wäre es halt was für Leute, die noch ein bisschen zu viel Geld rumliegen haben, so. Und halt eine Art für Künstler nochmal auf einem anderen Weg ein bisschen Patte zu machen. Sobald es mal vielleicht einen Mehrwert hat, dann auch einen inhaltlichen, feiere ich es bestimmt auch dann. Aber noch, also ist bestimmt cool. Leute freuen sich auch darüber. Ich meine, wenn jemand 27.000 hinblättert für eine digitale Crow-Maske, dann ist es wahrscheinlich eine Win-Win-Situation. So. Er freut sich drüber, so, er ist bereit, 27.000 Euro zu bezahlen. Crow hat 27.000 Euro, so, ist cool. Und wenn beide Bock drauf haben, dann ist es ja an sich nichts Bedenkliches, aber ich bin da raus, glaube ich, noch bei der Thematik. Kann sein, dass sich das auch ändert. Man weiß ja nie, wie die Zeiten spielen, so. Aber da waren wir auch wieder bei dem Thema, was muss man machen, um cool zu sein und den Leuten zu gefallen. I don't know, man. Ich weiß nicht. Ich sehe das alles immer noch extra ein bisschen skeptisch, so, um ein bisschen Distanz dazu zu halten. Aber ich will mich natürlich auch nicht vor neuen Trends irgendwie verschließen. Aber noch ist es so ein bisschen so, hört sich so nach so Art-Collector-mäßig an und Leute, die halt was haben wollen von den Künstlern, die sie feiern. Am Ende, das gibt es ja sogar mit Fußballteams, ne? Man kann sich so NFTs von Manchester United und so holen, dann hat man so Anteile oder sowas, habe ich gehört.
Ach echt? Crazy.
Ja.
Es ist auf jeden Fall etwas, wo man sehr viel Geld investieren kann. Und ja, da wird sich auf jeden Fall auch ein Markt entwickeln, der jetzt schon da ist. Es gibt so ein größeres Projekt von Finn Kliman, diesem Handwerker hier aus dem Deutschland, der ja unter anderem das Klimansland hat und auch nebenbei sehr erfolgreich Independent-Mucke rausbringt. Übrigens ein Musterbeispiel dafür, wie du eine Vision dir baust und sie verfolgst und konsequent durchziehst. Der hat auch mit NFTs gehandelt. Ja, mit Olli Schulz und so.
Genau, viele Dinge.
Und der hat auch in NFTs gemacht. Und wie er das gemacht hat, ist auch interessant. Also da wird was kommen. Und ich glaube, das werden wir alle nicht aufhalten können, wie man damit umgeht. Und was da drin steckt, da lasse ich mich auch noch mal ein kleines bisschen überraschen.
Noch einen kleinen Zusatz oder Funfact. Ich meine mal gelesen zu haben, dass Jan Kaff und Küçük Efendi ihr Face Reveal als NFT angeboten haben. Ich glaube, für 8 bis 10 Millionen Euro.
Tschüss. Wow. Viel Spaß. Ey, mit keine Ahnung, wenn mir jemand 5 Millionen Euro für mein Gesicht gibt, so, dann gerne. So.
Ja, okay. Also, das, der Preis
du hast also als schon als NFT. Als NFT, voll, ne? Voll, jetzt hier nicht mein echtes.
Ja, da würde ich auch nicht mehr Nein sagen. Ja. Aber ich habe auch voll Angst, dass ich so irgendwann, kennt ihr das, wenn ihr früher so Fußball gespielt habt, da hat dann so ein Opa runtergeguckt und so mit dem Kopf geschüttelt. So, ich will auch nicht so enden, wisst ihr, was ich meine? Ja. So.
Aber ja. Alles, was wir in unserer Playlist haben, Thank Backspin, It's Friday, könnt ihr frei zugänglich hören, müsst ihr keine NFTs für kaufen. Und da suchen wir meistens unsere Songs der Woche raus, Kuba und ich. Das haben wir auch diese Woche wieder gemacht und das können wir, glaube ich, relativ locker und dann schon mal kurz durchballern, denn ihr habt ja hoffentlich auch ein paar Songs der Woche oder zumindest Releases der Woche mitgebracht, könnt ihr leicht überreden. Ich mache es relativ schnell. Mach du mal zuerst, weil ich will noch schnell ein Zitat suchen. Was ist dein Song der Woche?
Mein Song der Woche und ich freue mich tatsächlich, ihn announcen zu können, denn ich habe mir einen Song von Kalim gepickt, der mich zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder gecatcht hat, einfach weil es mal ein anderer Song war. Der Song hieß Blueprint, ist am Freitag erschienen, auf seinem kommenden Album Trapper of the Year drauf, welches in knapp 2 Wochen erscheint, meine ich. Produziert ist der Song von Stickle, was auch wieder eine sehr, 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 sehr nice Combo war. Der Song spiegelt sehr gut Kalims Bezug zu Hood wieder, wo ich halt zwischendurch mal dachte, er hätte ihn so ein bisschen verloren, weil ich irgendwie nur noch rumflexen gesehen habe, so was er auch gerne machen konnte. Aber ich fand es einfach irgendwann so ein bisschen langweilig so. Und dieser Song ist halt so ein bisschen persönlicher, deswegen hat er mir auf jeden Fall gefallen. Gibt auch so schöne Zeilen. Alles echt in meinem Leben ist der Blueprint. So, damit zeigt er ja auch offensichtlich so, dass andere es ihm auch nachmachen können. So, er ist ja damals auch aus dem Ghetto gekommen, hatte nichts so. Und heute ist sein gestandener junger Rapper und Video war auch sehr schön. Man sieht Kalim alte Weggefährte treffen, wie er Kata in den Goldmann-Studios besucht, ihn umarmt. Fand ich alles sehr, sehr stimmig. Zudem Poster auch noch mit ein paar Kindern zusammen in seiner Hood. Fand ich einfach ein sehr, sehr schönes Ding und generell ich finde Kalim immer noch ein, also immer noch ein sehr, sehr begnadeter Rapper. Hat sich die letzten Jahre so ein bisschen zu sehr dem Trap verschrieben, meiner Meinung nach, weswegen ich es so ein bisschen zu monoton fand. Aber mit diesem Song findet er auf jeden Fall für mich zumindest wieder zu alter Stärke zurück, weil er halt echt wieder so ein bisschen persönlicher wird, ein bisschen was erzählt und es halt nicht nur um die gleichen drei Themen geht. Genau, sehr schöner Song.
Auch das kann ich co-sign, finde ich insgesamt eine sehr schöne Nummer, weil sie genau das macht, was du eben auch mit den letzten Worten beschrieben hast, den Kalim wiederbringen, der mich damals fasziniert hat und der mich ein bisschen verloren hat.
Ey, Odyssey 579 ist immer noch meiner Meinung nach eines der besten Straßenrap-Alben der letzten 10 Jahre, gönnt euch das Ding auf jeden Fall sehr, sehr stark.
Gegenstimme an dieser Stelle, ja?
Feier ich voll, also Kalim auch einer meiner Favorite Artists aus Hamburg, so.
Ich bin mal gespannt, ob der Künstler, den ich jetzt hier mitgebracht habe, zumindest die eine Hälfte von den beiden, auch irgendwie bei euch für Interesse weckt oder ihr ihn mit auf dem Schirm habt. Audio 88 zusammen mit Shogun und dem Song Kofferraum ist meine Nummer der Woche. Audio 88, klar, Audio 88, Yesin, Erfolgsduo, funktioniert und deswegen habe ich ein bisschen gesucht. Audio 88 hat hier den Song rausgebracht und hat gesagt, weil ich schlau bin, habe ich mir den Rookie of the Year 2021 noch schnell in die Booth geholt, ganz knapp bevor jeder das machen will. Und sagen wir so, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, gibt es schon den einen oder anderen mehr, der in Shogun ein wahnsinnig großes Talent sieht. Wenn ich seine Zahlen sehe, sehe ich verdammt wenig davon auf seinem eigenen Profil quasi ausschlagen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wo sich das hinentwickeln wird, weil er, und das ist eine wunderbare Überleitung wieder zum Beginn, die Vision von dem, was er da machen will, die siehst du 100% in allem, was er vorhat. Das ist so Ende 90er, Anfang Nullerjahre, der arbeitet nicht nur in Videos, sondern auch im echten Leben mit irgendwelchen Club-Handys und ist voll auf diesem Film. Und dabei noch ein sehr guter Rapper, der in diesem Song auch sehr, sehr schlaue Zeilen gesagt hat. Ich muss mal gucken, ich glaube, Redaktion hatte auch die eine schöne hier mit, genau, Glasbong neben den Cornflakes, Mitte 40, etwas Kopfweh, oje, gefrontet von einem No-Name. Er legt halt schon los und kann auch und macht auch und trotzdem kriegen es noch nicht so viele mit. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch wieder diesen Raum nutzen, um darauf hinzuweisen, hört mehr Shogun, hört auch gerne, wenn ihr es durchhaltet, Audio 88 und Shogun, weil das Ding ist sperrig, sperriger kann es kaum sein. Und genau deswegen mag ich den so gerne.
Voll.
Was habt ihr mitgebracht? Erstmal, gib mir mal einen Shogun-Film. Habt ihr den auf dem Schirm?
Also, ich habe mir den Release, ich wollte dich nicht unterbrechen, mein Bro. Willst du alles erst?
Gott sei Dank, ihr seid reden, los, raus.
Ich wollte nur kurz, also ich habe Shogun, ich habe den, glaube ich, irgendwann mal auf Insta gesehen oder so. Aber so jetzt die Musik gehört, so, also ich habe mir jetzt keinen ganzen Song oder so angehört, aber ich glaube, ich habe so einen Trailer gesehen oder so und das fand ich schon fresh.
Gönn ihn dir, gib ihn dir mal. Das wird sehr spannend, wirklich. Ich glaube ja. Könnte dir gefallen.
Ich habe ja in der Vorbereitung zu unserem Treffen hier heute mir natürlich auch mal die Releases angeguckt. Ich muss sagen, dass ich bei dem Song, um jetzt mal das Augenmerk auf das zu legen, was ich echt gefeiert habe, ich fand die Produktion übertrieben nice. Der Beat war richtig fresh und auch die Art, wie die drauf gerappt haben, sehr, sehr frei, sehr, sehr unorthodox vom Flow her, das war schon nice, muss ich sagen. Aber ich muss auch zugeben, ich habe noch nicht viel Audio 88 gehört und ich habe auch noch keinen Song von Shogun gehört. Ich kenne den Namen aber auf jeden Fall, aber kann ich leider mich auch nicht weitestgehend zu äußern.
Wird höchste Zeit, Leute. Macht es draußen. Okay. Hört mehr Shogun, ist gut für euch. Was sind eure Songs oder Releases der Woche, die ihr mitgebracht habt?
Ja, also ich habe mitgebracht auf jeden Fall aus unserem Camp hier Nana Levrin, ein Youngin, der hat eine Single rausgebracht am Freitag. Kaye Ocho heißt das, glaube ich, heißt der Song. Und also feiere ich, ne? Ist auf jeden Fall ist auch ein Bro von mir so. Die haben ihre Gruppe, so Bomberclad Bass heißen die. Die sind, Young Palo ist dann noch so. Aber Nana hat die Single rausgebracht. Fand ich sehr, sehr fresh. Ich glaube, es ist produziert von Mr. Sir oder so. Video ist krass. Also alles stimmt auf jeden Fall.
Ja, spannend. Spannend. Ja. Ja. Kannte ich so noch nicht, aber höre ich mir auf jeden Fall nochmal in Ruhe an.
Ja,
ja, und auf jeden Fall. Und dann kann ich mich auch anschließen.
Ja, feierst du auch, oder?
Ja, ich habe das mir angeguckt, war schon sehr hart.
Ja, ja. Und dann noch von einer Künstlerin, die, glaube ich, noch nicht so viele kennen, Arella heißt die. Die macht mehr Pop-Sound, aber ich finde auch sehr, sehr gut, also sehr, sehr qualitativ hochwertig. Was dir fehlt, heißt der Song, glaube ich. Genau, fand ich auch sehr, sehr stark.
Solche Perlen liebe ich hier. Das ist sehr gut. Nehm ich beide mal mit.
Ja.
Was hast du im Gepäck, Jenny?
Also ich habe noch einmal Release der Woche war für mich das Neroman-Album, Blass. Das war vom Sound, also erstmal, wenn man halt die alten Sachen auch von Neroman kennt, so man hat so ein bisschen eine Entwicklung, die sich angedeutet hat, aber ich hätte das nicht in dem Ausmaß erwartet. Ich habe mir das letztens, glaube ich, 3-4 Mal am Stück auf der Arbeit so angehört. Und das ist soundmäßig auf jeden Fall richtig schön ausproduziert. Auf jeden Fall Frank Ocean Vibes, die mich da gecatcht haben. Sowas catcht mich sowieso, weil ich da großer Fan von bin. Und der hat es so auf Deutsch für mich noch, also habe ich noch nie gehört, so einen Sound in Deutsch, auch mit der Attitude, die er eigentlich auch an den Tag legt. So, er hat eine sehr, sehr klare Positionierung und Meinung zu allen Themen eigentlich und positioniert sich da auch immer sehr scharf, aber auf einem sehr, sehr smoothen Soundbett quasi. Das finde ich sehr hart. Das hat mich auf jeden Fall überrascht. Und ich fand, das ist jetzt aber erst so gestern passiert, ich habe in das neue Young Thug Album reingehört. Das war auch, da habe ich, habe es leider nicht durchgehört, aber da waren auch ein paar Bretter dabei. Ich glaube, das ist insgesamt auch ziemlich hart geworden.
Aber es ist jetzt eigentlich ein richtiges Punk-Album geworden, ne?
Nee, also das, was ich gehört habe.
Ein Glück.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall sehr experimentell, trotz alledem. Aber so auch die Features, so die ich gehört habe, wie er Gunner zum Beispiel einsetzt, sehr untypisch, so wo man sich denkt, okay, eigentlich so ein Safe-Shot mit Gunner auf einen smoothen Trap-Beat oder so, aber das hat er auch so anders gemacht, als man es erwartet hätte. Und es kommt schon sehr hart, muss ich sagen.
Spannend. Ja. Eine Menge zu hören für euch da draußen. Ich empfehle immer Thank Backs When It's Friday als Playlist. In diesem Fall dann aber auch bitte genau diese Dinge. Natürlich auch die Musik unserer beiden Gäste, da kommen wir nachher noch zu. Wir haben heute, finde ich, sehr spannend mit euch über so ein bisschen euren Weg und die Idee dahinter sprechen können. Da gibt's, was ich vorhin schon gesagt habe, in meiner Hausaufgabe eine herrliche Brücke, weil die nämlich ich von Aaron bekommen habe und die inhaltlich ziemlich viel abdenkt. Zum einen, wie man auch, wenn man älter wird als Künstler, immer noch am Start sein kann und sich immer vielleicht auch ein bisschen neu erfindet, ohne sich selbst zu verlieren. Und B, auch wie man mit einer klaren Vision, in welchem Gesamtteam sie auch immer entwickelt wurde, dafür sorgt, dass man sie so bleibenden Eindruck hinterlässt, dass die Leute einem folgen, egal was man macht. Und wahrscheinlich, weil man bewusst nicht das macht, was die Masse machen wollte. Und der Song, der das Ganze verkörpert, heißt Schlechtes Vorbild. Und es geht um Sido. Denn die Nummer ist von 2007, habe ich bekommen, ist insofern, also ich glaube, die kennt ihr alle, ne? Insofern muss ich nicht ganz so viel darüber erzählen, glaube ich, einer der wichtigsten Songs in seiner Karriere, habe ich fast das Gefühl. Ich fange jetzt nicht an zu singen, ich zitiere relativ monoton mit, ich bin all das, wovor deine Eltern dich immer gewarnt haben. Doch ich habe Geld, habe Frauen, habe Spaß und du musst aber noch Bahn fahren. Punkt. Und genauso ist das Ganze. Das Video kennt sicherlich auch jeder. Da kann man in diesem Zusammenhang auch diese ganze Agro-Zeit auch mal die DVDs empfehlen, die da in der Zeit entstanden sind. Dann hast du einen ganzen Film von einer ganzen Horde Typen, die einfach mal wirklich mit zwei lauten Mittelfingern durch die ganze Musikszene gelaufen sind und genau dafür gesorgt haben, dass da etwas entstanden ist, was eine Epoche hatte, die dann auch irgendwann zu Ende war. Das hast du auch gemerkt, wenn du Agro angeguckt hast. Aber verschiedene Künstler daraus hervorgebracht hat, die immer weiter gewachsen sind. Und Sido ist nun mal in meinen Augen das deutsche Musterbeispiel dafür, wie du auch durch immer wieder Neues erfinden und trotzdem im Kern du selber bleiben, auch noch mit über 40 funktionieren kannst und nicht der Tom Hanks-Klappe fallen musst und aufhörst. Ja, da hat er an der Stelle wirklich Schweige gehabt. Und deswegen fand es auch eine sehr schöne Hausaufgabe, mal ein bisschen in dem Video. Ich habe mir echt so Spaß daraus gemacht, immer mal ein Video ein bisschen zu stoppen und diese ganzen Altinternationalen der 2000er im Video zu erkennen, die da alle rumgelaufen sind. Die junge Gülşah, die junge Colleen Fernandes, Patrice mit drin, die ganze MTV-Ära und Sido Vollgas zwischendrin. War eine lustige Zeitreise, hat Spaß gemacht. Habt ihr einen Bezug zu der Nummer? Also seid ihr auch Sido Hörer gewesen in jungen Jahren? Kuba bestimmt,
ja, ne? Ich glaube mal, jeder hier hat einen Bezug zu. Also würde mich sehr wundern, wenn es andersrum wäre. Also ich kann für mich sagen, ich war damals 11 Jahre alt, fand den Song sehr, sehr geil. Habe aber alles drumherum gar nicht mitbekommen. Also für mich war es einfach ein cooler Song, aber das war wahrscheinlich auch so ein bisschen meine Phase.
Also ich hatte auch eine extreme Agro-Phase. Die ging in der 2. Klasse schon los. Da hat ein Klassenkamerad von seinem großen Bruder sozusagen irgendwie so gebrannte CDs bekommen. Da war Agro-Anlage 1, 2, 3 drauf. Irgendwie, also wirklich alles unzensiert so. Und das hat er mir dann ausgeliehen, weil ich die Mucke irgendwie geil fand. Und habe das zu Hause dann in dem CD-Player von meiner Mom immer voll aufgerissen. Also ich habe die Texte ja noch gar nicht verstanden. Und irgendwann ist meine Mom dann nach Hause gekommen und hat die CD zerbrochen. Weil sie dachte, du bist viel zu jung, um das alles zu... Also das war so alles drauf, ne? So jeder Song, den man sich vorstellen kann aus der komplett frühen Agro-Zeit. So.
Zerbrochen ist hart, ne? Da ist ja ein Stück Musikgeschichte quasi in
Mitte. Ja, voll. Also ich habe da, und dann habe ich aber erst recht angefangen, das weiterzuhören, ne? Also das war dann so, okay, das ist verboten irgendwie.
Jetzt höre ich so.
Ich hab Sido tatsächlich nicht so viel gehört und ich bin damit auch nicht aufgewachsen. So, aber bei mir kam es irgendwie später, komischerweise. Bei mir hat es so, bei diesem 23-Album, ich weiß nicht wieso, war das mit Bushido, war das zusammen? Mhm,
ja, genau.
Da hatte ich eine kurze Phase, wo ich dann auch nochmal so rückwirkend mir Sachen angehört habe. Aber ich finde auch so, wie er heute so medial auftritt, so, ich finde es ganz cool, weil er immer so eine sehr, sehr entspannte Haltung, auch wenn er im Fernsehen auftritt oder wenn er irgendwo ist, hat und so ein bisschen über den Ding steht und sich dessen bewusst ist, was er aber auch geleistet hat und inwiefern er zwar ein schlechtes Vorbild, aber auch ein gutes Vorbild war für eine junge Generation an Rappern wahrscheinlich, die sich halt getraut haben. Und das ist genau das, was wir eigentlich besprochen haben vorhin, zu sagen, das schlechte Vorbild, was er war eigentlich das Vorbild oder die Vorbilder, die ich mir wünsche heutzutage, dass man sagt, okay, man macht nicht das, was jeder von einem erwartet, sondern das, was man halt fühlt. Und das war Agro Berlin damals für Deutschland. Ich meine, Hip-Hop ist jetzt das größte Genre so in Deutschland.
Vielen Dank dafür. Ein anderes Vorbild für ganz viele, ich würde sagen, jetzt so 20-somethings in der Deutschrap-Szene und auch Vorbild für die Musik, die da entstanden ist, ist deine Hausaufgabe gewesen, Kuba.
Ja, denn ich habe mal wieder einen Song von 50 Cent bekommen. When It Rains, It Pours war der Song. Kannte ich tatsächlich davor noch nicht, obwohl ich der Meinung bin, dass ich eigentlich relativ viel 50 Cent gehört habe. Beat von Dr. Dre, Shay Vicious und Mike Elizondo. Auch ein sehr geiler Beat, wie ich finde. Ich muss aber sagen, dass es mir tatsächlich ein bisschen zu langsam war. Also ich könnte mir schon vorstellen, den Song mal auf dicken Boxen im Auto zu hören, aber ich würde den, glaube ich, nicht so in Loop bei mir laufen lassen, weil der mir einfach so ein bisschen zu lahm war.
Digga, das ist ein Brett.
Ey, der Beat ist sehr gut. Der Song ist auch krass, aber ich fand es einfach ein bisschen zu langsam, muss ich sagen. Das ist einfach meine persönliche Meinung, müsst damit leben.
Nee, tue ich nicht.
Das fasst ein bisschen kriminell, Kuba.
Ja. Kann sein, ganz schnell werden. Die Nummer hier, so als erzähl mal.
Wir haben Song rappt so vom tristen Alltag, vor allem vom gewaltgeprägten Alltag in der Hood, rappt aber auch darüber, wie viele Kugeln er fängt, aber natürlich auch, wie viele Kugeln er verteilt. Und es gibt auf jeden Fall den ein oder anderen lustigen Funfact zu dem Song, denn ich meine, ich gehe immer stark davon aus, dass sehr viele Rapper diesen Song sehr viel gefeiert haben und sehr viel gehört haben, denn es gibt so einige Referenzen, die es gibt. Luckmann sampled den Beat in seinem Song Reflexion, Skepta rappt in der Hook zu Praise the Lord, It Rains, It Pours und OG Kimo als letztes Beispiel, der sagte letztens auf Regen, wenn es regnet, dann regnet es richtig.
Punkt. Auch 50 Jünger hier im Haus ist doch eigentlich die logische Konsequenz, wenn man Sido groß wird, dann hat vorher 50 Fall. Cent quasi. Also da zitiere ich jetzt dann einen Rapper aus Hamburg. Ich liebe meinen Papa, doch 50 Cent war für mich da.
Ja,
Mike Trout. Also,
muss man war das aber? War das Boats?
Nee, Jesus.
Nee, Jesus, ja.
Ja, ich glaube, da muss man fast gar nichts zu sagen. So 50. Ich bin groß geworden, habe so In the Club und so gehört und das war cool, so weil es im Radio lief und bin dann danach wieder auf die älteren Lieder so gekommen und 50 so, also gerade dieses Lied When It Rains It Pours, dann gibt's noch dieses Rider Music und Many Men, so das sind für mich absolute Classics. Kann man gar nicht, also kann ich nichts anderes zu sagen.
Ja, stark, stark. Es macht auch immer, ich muss sagen, auch den Hausaufgaben Spaß, auch für mich nochmal wieder ein bisschen zurückzuwandern auf solche Nummern, weil sie einfach in der Flut und Masse, mit der ich mich heute beschäftige, ja noch mehr in Vergessenheit geraten, wenn sie es wagen, schon 20 Jahre alt zu sein. Insofern habe ich mir auch immer Freude an deinen Hausaufgaben, weil ich dann wieder ein bisschen in Erinnerung und Vergangenheit schwelge.
Ja, aber was mich noch interessieren würde, ich habe es nicht gesagt, der Song war auf dem Soundtrack vom Get Rich or Die Tryin' drauf. Ich habe den Film tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ist das ein geiler Biopic geworden?
Alter, das ist also für mich mit dem Biggie-Film auf jeden Fall der krasse, also auch tausendmal krasser als 8 Mile für mich.
Oh, so.
Das ist schon mal gut. Dann werde ich ihn mir anschauen.
Aber auf jeden Fall solltest alle drei hintereinander gucken, dann hast du einen ganz guten Mix von einem gekriegt. Und, und auch diese Tupac Biggie-Doku auf Netflix, da gibt es ja auch noch so was. Die Verfilmung dieser Serie, die ist dann cringy an der Stelle. ey, das war's, Leute. Danke, hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr da wart. Es war gut.
Hausaufgaben kriegen wir noch.
Ja, keine Sorge.
Ach so.
Ich wollte erstmal Verabschiedungsworte von den Kollegen haben. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß hier.
Ey, ja, war super.
War geil. Das klingt jetzt so gezwungen. Ja, war super. Das war toll.
Ja,
das
kam jetzt so.
Ja, Herr Lehrer, danke.
Soll ich jetzt tanzen?
So müssen wir antworten.
Nee, ey, cool.
War eine entspannte Runde, kann man nicht sagen.
Genau, Kuba hat's gesagt, wir kriegen noch Hausaufgaben von euch, mit denen verabschieden wir uns und euch gemeinsam dann ins Freie. Was müssen wir uns anhören?
Fang du an.
Okay. Immer's. Von mir gibt's heute The Book of Soul von Absol. Einer der Rapper aus dem TDE-Camp, die mich wahrscheinlich am meisten geprägt haben in der Art, wie ich rappe. So, wo ich viel gelernt habe, wenn es darum geht, wie man schreiben kann und was für Möglichkeiten man so flowmäßig hat. Und das ist für mich einer so der realsten, authentischsten Rap-Tracks, die ich kenne, so, die mich auch berührt haben. Vor allen Dingen emotional kann ich euch nur ans Herz legen, ist so einer meiner Favorite-Tracks, die wahrscheinlich nicht so viele auf dem Schirm haben, weil das jetzt kein Mainstream-Hit ist oder irgendwie auch insgesamt groß gepoppt ist. Deswegen gebt euch den Song und hört zu, was er sagt.
Ich habe das Gefühl, du musst mir noch eine Hausaufgabe geben. Denn ich glaube, wir hatten den schon.
Ach, wirklich? Wir schon?
Echt? Ja, ja. Ich google immer sofort als nächstes und ich habe sofort gesehen, dass ich den Link bereits benutzt habe. Jetzt würde das Archiv der Redaktion helfen. Gib mir sicherheitshalber, ich gebe dir noch mal kurz, denk noch mal kurz nach, vielleicht gibt es noch eine Nummer von ihm, aber sicherheitshalber noch eine zweite Nummer. Okay. In der Zeit kann Tom dann vielleicht kurz seine Hausaufgabe nennen. Aber ich glaube, den hatten wir schon auch besprochen. Und ja, ich bin voll bei dir. Das ist eine großartige Nummer. Das hat auch
da musst du mir aber noch herausfinden, wer dir den gegeben hat. Das würde mich echt mal interessieren.
Ja, Redaktion, ne?
Okay. Also, ich habe mitgebracht Intelligent Hoodlum. Das ist, ich weiß gar nicht, der heißt sonst Tragedy Gaddafi oder so. Das ist aus den 90ern, also das habe ich auf meiner Reise, als ich so die 90er-Rap-Sachen durchgehört habe, ist er mir da irgendwie im Kopf geblieben. Grand Groove heißt der Song. Aber das ist der Bonus-Mix, das ist ganz wichtig. Also auf Spotify und so. Also, es gibt zwei Versionen von dem Song und das ist der Bonus-Mix.
Ja, ich bin gespannt. Sag mir auf jeden Fall erstmal nix.
Nee, es ist wirklich, ich glaube auch in den 90ern war das wahrscheinlich Untergrund, ich weiß nicht. Aber
muss ich auch mal, muss ich auch mal suchen hier. Bonus-Mix, sagst du, ne?
Ja.
Wie bist du denn darauf gestoßen?
Ja, also damals, also mit 14, 15 habe ich so YouTube durchgehasselt und von Gangstar, von Guru, DJ Premier durchgeklickt, dann Capone und Noriega und so. Und die hatten mal Beef, glaube ich, mit diesem Tragedy Gaddafi. Und genau, dann habe ich den Song gehört, damals auf YouTube mit einem Video. Ja. Und der Song ist sehr geil. Also ich finde ihn sehr, sehr krass. Da geht es um also einfach um den Tod so. Also Und ja, der irgendwie begleitet mich doch immer mal wieder so.
Ich bin von vielem, was du gerade gesagt hast, sehr beeindruckt, inklusive deinem Hausaufgaben machen, das du selber schon gemacht hast. Sehr großen Respekt dafür.
Ja, danke.
Finde ich gut. Die Hausaufgabe hatten wir schon letztes Jahr. Ich bin, wir finden gerade noch raus, von wem, das liefern wir auf jeden Fall nach. Das heißt, du musst noch einen liefern.
Okay, komm, dann nimm ich mal irgendwas Verrücktes. Ein Song, der mich letztes Jahr wirklich auch auseinandergenommen hat, gerade in der Corona-Zeit, ist Planet Caravan von Black Sabbath. Viel Spaß. Sag mir nicht, den hattet ihr auch schon.
Nee. Ja.
Guck mal, die Sache ist, pass auf, wir waren in der Corona-Zeit.
Klingt auf jeden Fall nach Corona-Zeit.
Ja, auf jeden Fall. In dem Viertel, wo ich jetzt wohne, das ist Bornheim, das kennt ihr ja natürlich auch über Celo, 385 quasi.
Du weißt.
Da bin ich immer von der Wohnung, also in der WG, in der ich gewohnt habe, zu der Wohnung von meiner Freundin gelaufen, war so 10 Minuten Walk und die Straßen waren halt so leer gefegt. Und wir hatten einen Tag, wo wir uns so ein bisschen im Freundeskreis so Songs gezeigt haben, die wir hören, wo wir jetzt nicht wirklich drauf kommen würden, dass man die hört. So. Und ich, für mich so Black Sabbath, so kein Begriff gewesen. Ich habe mich damit nie auseinandergesetzt. Und der eine Homie hat dann zu mir gesagt, ey, hör dir den mal an, der ist todeskrass. Und ich schon so, ey, Bro, chill mal, ich glaube nicht, dass ich das feiern werde. Und dann hat er mir den angemacht. Und ich habe dann noch herausgefunden, dass der gesungen wurde von Ozzy Osbourne. Aber nachdem ich den Song gehört habe, ey, der Song ist hammerhart. Also ich kann euch das nicht beschreiben, es ist wahrscheinlich eher ein Gefühl, was der Song vermittelt. Aber der ist schon, ich habe den sehr oft gehört.
Ja, ein bisschen reinhören beschreibt schon, du musst auf jeden Fall in den Film kommen, um den zu hören. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriege bis nächste Woche. Ja. Aber danke dafür, ist auf jeden Fall mal eine kleine andere Hausnummer. Kuba mit den letzten Worten, oder?
Ja, Johnny, wir wissen, wer Nico den Song aufgegeben hat. Wir können es ja sagen. 3 plus war's.
Oh, krass. Hart.
Also,
das hätte ich wirklich nicht erwartet.
Feature incoming. 3 plus auf der nächsten EP als Feature. Ich sehe es schon kommen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ihr habt zuerst Nico, erfahren.
Ja? Vielleicht als Hilfe. Es gibt sogar zu dem Song ein Video, wo die beschreiben, wie die auf diesen Song gekommen sind und wie der entstanden ist. Vielleicht hilft dir das ja bei der Vorbereitung. Geil.
Das war cool. Die letzte wichtige Info, die wir brauchten.
Ja.
Danke euch, Leute. Es hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank.
Danke euch da draußen fürs Zuhören und viel Spaß nächste Woche bei der nächsten Folge von Bixmas Stammtisch. Bis dahin, macht's gut.
Bleibt gesund.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischrasen. Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.